Ich darf euch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagvormittag. Draußen scheint die Sonne hell herein. Und man hat gehört, der Januar wäre der sonnenärmste Januar gewesen seit Aufzeichnungen. Irgend sowas habe ich gehört, gell? Und da tut es gut, wenn die Sonne mal reinscheint. Man merkt, okay, das Licht tut uns gut. Aber noch viel besser, wenn wir nicht vom Licht der Sonne nur abhängig sind, obwohl wir das nicht leugnen wollen. Auch das hat Auswirkungen auf unsere Psyche. Aber wenn Jesus Christus uns alles sein darf. Das Thema heute, gibt es absolute Freiheit? Was würdet ihr sagen? Gibt es absolute Freiheit? Schwierig, hä? Gibt es absolute Freiheit? Ja, da müssten wir erstmal definieren, was ist denn Freiheit? Und was ist absolute Freiheit? Was verstehen wir unter Freiheit? Was würdet ihr unter Freiheit verstehen? Spontan mal in den Raum geworfen. Was versteht ihr unter Freiheit?
Glaubensfreiheit.
Glaubensfreiheit, jawohl.
Sich frei bewegen können, wo man will.
Mhm.
Nicht gebunden sein.
Mhm.
Entscheidungsfreiheit.
Ich kann mich entscheiden, was ich heute mache oder was ich morgen mache. Unser Leitvers soll sein aus dem Johannes 8, Vers 36. Und wir werden uns das ganze 8. Kapitel oder einen Großteil des 8. Kapitels mal so im Überflug anschauen, weil wir den Hintergrund sehen wollen, hinter dieser Aussage, die Jesus tut. Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und wir wollen überlegen, einmal, vor welchem Hintergrund sagt Jesus, macht Jesus diese Aussage. Und dann wollen wir uns als zweites fragen, was meint eigentlich Jesus mit dieser Aussage und was hat das für uns zu sagen? Was hat das mit unserem Leben ganz konkret zu tun? Das wollen wir heute miteinander durchgehen. Den Hintergrund, es ist ganz wichtig, dass man den Hintergrund beleuchtet, vor dem Jesus diese Aussage macht. Und dazu müssen wir den Kontext lesen. Wir müssen uns vertraut machen mit dem, was steht drumherum. Das ist ja immer wieder so eine Grundregel, achte auf den Zusammenhang, wenn wir uns mit konkreten Aussagen der Bibel beschäftigen. Sonst können wir ganz schnell in ein ganz komisches Fahrwasser kommen und haben irgendwelche ganz komischen, engen Ansichten oder besonderen Ansichten und meinen, das sei das, was Gott von uns möchte. Der Hintergrund ist das Johannesevangelium. Was ist die Aussage des Johannesevangeliums? Was ist das Hauptthema von Johannes? Wer kann mir da das sagen? Wie beschreibt Johannes Jesus Christus? Wir haben ja vier Evangelien, wir haben nur ein Evangelium, aber wir haben vier Schreiber des Evangeliums. Alle zeigen Jesus in einer gewissen Perspektive, sodass wir verschiedene Perspektiven auf die Person Jesus Christus haben. Johannes beschreibt ihn als den Sohn Gottes. Er unterstreicht also die Gottheit Jesu ganz besonders. Und das ganz interessant, ich habe eine Bibel, das sind die wörtlichen Reden Jesu, die sind immer rot gekennzeichnet. Und gerade, wenn du durch die Evangelien dann durchgehst, dann merkst du, wo ist sehr viel wörtliche Rede von Jesus Christus drin. Und Johannes in seinem Evangelium hat sehr viel wörtliche Rede drin. Und wenn wir jetzt ein bisschen wissen, wann wahrscheinlich die einzelnen Schreiber der Evangelien ihr Evangelium niedergeschrieben haben, dann ist man davon überzeugt, dass es Johannes der war, der es wahrscheinlich als letztes getan hat. Vielleicht 50, 60 Jahre, nachdem Jesus gewirkt hat. Jetzt, wie konnte der Johannes wörtliche Rede festhalten, sodass wir wissen, es ist Wahrheit? Kannst du dich an die Gespräche von vor letzter Woche erinnern, die du gebracht hast? Könntest du es wortwörtlich zitieren? Nicht, oder? Ich könnte es nicht. Aber was sagt Jesus selber zu seinen Jüngern? Dass der Geist Gottes sie an alles erinnern wird, was er ihnen gesagt hat. Nur durch den Geist Gottes ist es möglich für Johannes, wortwörtliche Rede hier niederzuschreiben. So dass wir uns darauf verlassen können. Warum? Nicht weil wir Johannes glauben, sondern weil wir dem allmächtigen Gott vertrauen. Er bewahrt sein Wort. Und Jesus Christus, deswegen auch das lebendige Wort Gottes. Da wird es plötzlich konkret. Da kann ich plötzlich sagen, dieses Buch, es ist eigentlich nicht dieses Buch, an das ich glaube, sondern es beschreibt den Gott, an den ich glaube. Und er hat sich hier in diesem Buch geoffenbart. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, es ist glaubwürdig, was hier drin steht, und Gott bewahrt es. Deswegen hat es Satan nie ausrotten können. Und deswegen können wir es sogar übersetzen. Der Koran kann nicht übersetzt werden, habt ihr das gewusst? Der darf nicht übersetzt werden. Es sind alles Übertragungen. Es wird nie als Übersetzung dargestellt. Warum? Weil sie dem Buchstaben vertrauen. Sie meinen, dieses Buch sei in sich heilig. Die Bibel kann übersetzt werden. Warum? Weil Gott heilig ist und er bewahrt sein Wort. Durch die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Durch alle Übersetzungen hindurch bewahrt Gott sein Wort. Deswegen kann Jesus sagen, es wird nichts davon vergehen. Auch wenn viele versucht haben, das Wort Gottes auszurotten. Der Hintergrund, das achte Kapitel. Was sehen wir im achten Kapitel? Nun, da ist zunächst die Ehebrecherin. Da wird der Text beschrieben von der Ehebrecherin. Da gab es durch die Kirchengeschichte hindurch manche, die haben gedacht, oh, das, ob das wirklich zum Evangelium dazugehört? Ich bin überzeugt, es gehört dazu. Warum? Hier sehen wir die Genialität Jesu in dieser Begebenheit mit dieser Sünderin, mit dieser Ehebrecherin, die von den Pharisäern und den Gesetzestreuen hergebracht wird und gesagt, die haben wir gerade eben erwischt. Ging es um diese Frau? Ging es darum, die Gerechtigkeit des Gesetzes aufrechtzustellen? Nein. Es ging darum, Jesus dran zu bekommen. Und sie haben sich ziemlich genial ausgedacht. Sie haben eigentlich eine Konstellation für Jesus gemacht, aus der er nicht mehr rauskommt. Warum? Sie, die Pharisäer, stellen ihm eine Frage. Und dazu lese ich kurz Johannes 8, Vers 3 bis 9. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen. Das war das eigentliche Motiv. Damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Und jetzt kommt die Genialität Jesu. Jesus aber bückt sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Was war denn das Verzwickte an der Fragestellung der Pharisäer? Nun, wenn Jesus gesagt hätte, auf die Frage hin, dass diese Frau nicht gesteinigt wird, dann hätten sie ihm gesagt, du beachtest ja das mosaische Gesetz gar nicht. Denn nach dem mosaischen Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Hätte er aber gesagt, jawohl, wir steinigen sie, dann hätte er Probleme bekommen mit den Römern. Denn Todesstrafen durften nur von den Römern ausgeführt werden, nicht von den Juden selbst. Und er wäre gnadenlos gewesen. Man hätte ihm nachweisen können, schau mal das, was du da so predigst, von dem, dass du gekommen bist, nicht zu richten, sondern aufzurichten und so, stimmt ja gar nicht. Und jetzt bückt er sich nieder und schreibt in den Sand. Er schweigt zunächst. Denn er nimmt sich Zeit, dass das Gewissen überführt wird. Denn was verändert den Menschen wirklich? Ist es das, was von außen kommt? Oder wann veränderst du deine Verhaltensweise? Dann, wenn das Gewissen spricht. Und dann, wenn du bereit bist, dich verändern zu lassen. Und jetzt lässt hier Jesus das Gewissen wirken. Und sagt sogar, wer ohne Sünde ist, werf den ersten Stein. Und alle gehen sie weg, einer nach dem anderen. Zum Schluss geht sogar die Frau weg. Nachdem er ihr sagt, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Schön wäre vielleicht gewesen, wenn sie noch vor ihm niedergekniet wäre und gesagt hätte, du hast mir das Leben gerettet, warum? Wenn sie ihn gefragt hätte. Wir wissen nicht, ob sie zur Jüngerin geworden ist. Wir wissen nicht, ob wir sie im Himmel wiedersehen werden. Wir hoffen es. Aber wir sehen, wie Jesus hier diese Situation löst. Das einmal am Anfang des 8. Kapitels. Dann geht's weiter. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn wir so rausschauen, jawohl, das Licht der Welt, das bedeutet Leben. Ohne Licht kann kein biologisches Leben erwachen. Geht nicht. Wir brauchen das Licht. Das hat Gott so eingerichtet, dass wir genau das auch lernen von ihm, über ihn. Und deswegen sagt Jesus selber von sich, ich bin das Licht. Ohne mich gibt es kein ewiges Leben. Es gibt Diskussionen über Wahrheit und Herkunft. Die Pharisäer sagen, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus verteidigt sich. Ich weiß, woher ich komme, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Und dann entwickelt sich das Gespräch so hin und her bis zu einem gewissen Höhepunkt, Vers 30. Da meint man, jetzt hat er es gepackt. In Vers 30, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Wow, schön. Jetzt haben wir es erreicht. Jesus ist beim Ziel. Viele glauben an ihn. Aber nun prüft Jesus diesen Glauben. Denn zwischen Glaube und Glaube gibt es einen Unterschied. Es gibt einmal einen Glauben, wo ich sage, wow, das begeistert mich jetzt gerade. Das überzeugt mich auch intellektuell. Der Jesus, der macht einen guten Eindruck, dem möchte ich nachfolgen. Und auf der anderen Seite rettender Glaube, der seine eigene Verlorenheit erkennt und den ergreift, der der Retter ist. Und das ist Jesus Christus. In Person begreift und ergreift, dass nur und einzig und allein Jesus Christus mich befreien, mich erretten kann. Jesus möchte herausfinden, beziehungsweise er weiß es, aber er möchte, dass die Zuhörer, die jetzt gerade sagen, ich glaube an ihn, dass die für sich erkennen, ist es wahrer Glaube oder ist es falscher Glaube? Wenn wir hier lesen, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Was sagt er ihnen? Was ist in seinem Wort bleiben? Was versteht ihr unter diesem Ausdruck in seinem Wort bleiben? Wie würdet ihr das jemand erklären? Ruhig so ein paar Beiträge. In seinem Wort bleiben. Ist es nur das Wort Gottes lesen?
Nein.
Sondern?
Es aufnehmen im Herzen.
Es aufnehmen im Herzen? Mhm. Das heißt verinnerlichen? Und es geht weit darüber hinaus, es einfach mal zu lesen. Ihr merkt es ja vielleicht selber. Manchmal geht es euch in eurer stillen Zeit oder wann immer ihr mal die Bibel lest, so, man liest manchmal nur so drüber weg. Hat es gar nicht begriffen. Man hat es also noch nicht einmal mit dem Intellekt erfasst. Aber in seinem Wort bleiben, dann muss ich es nicht nur mit dem Intellekt erfassen. Wie viele Theologen der verschiedenen Jahrhunderte und heute haben das Wort Gottes intellektuell erfasst? Die haben sich beschäftigt, die haben es auseinandergenommen, zerrissen, versucht zusammenzufügen. Mit dem Intellekt haben die sich sehr intensiv damit beschäftigt. Aber sie haben es nicht verinnerlicht. Was gehört also noch dazu, in seinem Wort zu bleiben? Nur ein ganz entscheidender Aspekt ist, dass ich tue, was in seinem Wort steht. Denn sonst kann es nicht zum Leben werden. Es wird also in uns zum Leben durch das, dass wir es anwenden. Dass wir das tun. Und das ist so leicht gesagt, gell? Manchmal fordert es uns so heraus. Und hier fordert Jesus heraus. Warum? Er möchte den Menschen zeigen, dass es drauf ankommt. Es geht nicht nur darum, begeistert zu sein. Sondern du musst dir der totalen Abhängigkeit von mir völlig und ganz bewusst werden und völlig dein Leben mir ausliefern. Das ist das Ziel, das Jesus hier verfolgt. Deswegen fordert er heraus. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Pilatus selber fragt, was ist Wahrheit? Eine philosophische Frage seit Bestehen der Erde, kann man sagen. Was ist denn Wahrheit? Haben sich viele Philosophen damit auseinandergesetzt. Jesus gibt die einzige relevante Antwort darauf. Ich bin die Wahrheit, wie wir es vorher gehört haben. Nicht nur ich rede die Wahrheit, nicht nur ich erkläre euch die Wahrheit, sondern ich in persona bin die Wahrheit. Ja, wenn wir das jetzt jemand draußen sagen, wie reagiert der drauf? Wie reagiert jemand drauf, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin die Wahrheit? Was würde er sagen? Du spinnst ja. Musst gleich eingeliefert werden. Warum kann Jesus sagen, ich bin die Wahrheit? Beantworten wir weiter noch, später. Er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Aha. Und dann entsteht da so eine Diskussion über, ja, was ist, wir sind doch frei und waren nie Sklaven. Schon mal ganz wichtig. Diese Aussage macht klar, ich bin Sklave, ich muss befreit werden. Das sagt Jesus ganz klein. Also sie müssen, um ihn da erkennen zu können und annehmen zu können, erstmal erkennen, ich selber bin Gefangener. Ich bin nicht frei. Jeder, der meint, Entschuldigung, er wäre frei, Einfach so aus sich selbst heraus. Nur weil er selber entscheiden kann, ob er morgens aufsteht oder nicht, ist noch lange nicht frei. Wenn du selber nicht erkennst, dass du Sklave bist, kannst du nie frei werden. Nie. Deswegen glaube ich auch sehr fest, dass eine wahre Bekehrung und Umkehr nur stattfindet bei Menschen, die sich ihrer Sündhaftigkeit von ganzem Herzen bewusst sind. Nur dort kann Jesus wahrhaft frei machen. Wenn ich immer noch so denke, naja, so schlecht bin ich eigentlich nicht. Eigentlich muss ja Gott ganz, doch schon so einigermaßen zumindest zufrieden sein. Ja, nein, jeder hat so seine Schwächen, ganz klar, aber so im Großen und Ganzen muss Gott eigentlich schon zufrieden sein mit mir. Dann kannst du nicht frei werden. Dann bleibst du Sklave. Sei dir dessen voll und ganz bewusst. Jesus kann man nicht nur so ein bisschen, ja, so sagen, Mai, ich finde es schon ganz sympathisch von dir und so, hast ein paar ganz gute Ansätze für mein Leben, kann ich wirklich was davon lernen? Aber du weißt, Mai, so schlecht bin ich ja nicht. Wenn du so denkst, dann bist du nicht und dann kann dich Jesus auch nicht freimachen. Warum? Weil er dich freiwillig freimachen will. Du musst erkennen, ich bin Sklave. Nur dann kann er dich befreien. Sie reden über geistliche Abstammung. Und wenn ihr diese Diskussion, und ich rate euch, das ganze Kapitel in Ruhe heute Nachmittag mal durchzulesen. Ich finde es eine sehr spannende Diskussion, die hier der Johannes uns von Jesus überträgt. Der uns hier beibringt, wie der Kampf hier stattfindet und wie sich Jesus auch darauf einlässt. Er diskutiert mit den Leuten. Er will es ihnen wirklich klar machen, um was es wirklich geht. Und dann sagt er, Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Die Juden hatten gemeint, ja, wir waren noch nie Sklaven. Irgendwie waren sie benebelt und haben ihre Geschichte nicht so richtig studiert gehabt, weil sie natürlich waren sie Sklaven, als sie nach Babel und nach Assyrien weggebracht wurden. Logisch waren sie dort Sklaven, aber das haben sie verdrängt. Sie haben gedacht, wir waren immer schon frei. Und er muss ihnen sagen, weißt du, es geht in erster Linie drum, um deine Sünde. Und dann führen sie an, so Diskussionen, ja, wir sind doch von Abraham abgestammt. Und Jesus muss ihnen sagen, wenn Abraham euer Vater wäre, dann hättet ihr mich erkannt. Ja, wir sind eigentlich von Gott. Wenn Gott euer Vater wäre, euer Vater ist ein ganz anderer. Und dennoch der Höhepunkt in diesem Kapitel dann, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Stellen wir uns die Situation einmal vor, wie Jesus dort steht. Er hat gerade diskutiert mit ihnen. Sie haben behauptet, sie glauben an ihn. Er fordert diesen Glauben heraus. Aber nicht nur, um zu zeigen, schau, du taugst ja eh nichts. Schau mal, schau dein Leben an, du schaffst es eh nicht. Sondern er gibt die Lösung. Er sagt, wenn euch der Sohn frei macht, ich bin da. Ich kann dich frei machen. Dann bist du wirklich frei. Du musst dich nicht selbst erlösen. Du musst nicht möglichst guter Christ sein, um frei zu sein, sondern ich mach dich frei. Du kannst gar nicht so gut guter Christ sein, damit du selber frei wirst. Geht nicht. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und wenn du jetzt das Kapitel liest, dann denkst du, das ist ja gar nicht möglich. Er bietet ihnen gerade das Absolute an. Und das Gespräch nimmt eine dramatische Wendung. an dessen Schluss sie ihn steinigen wollen. Zunächst, wo sind wir eigentlich? Was geht hier ab? Jesus bietet gerade noch absolute Freiheit an. Absolute Freiheit, das relativieren wir nachher noch. Absolute Freiheit gibt es nämlich nicht. Aber er bietet ihnen an, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Und? Sie wollen diese Freiheit nicht. Sie wollen nämlich nicht zugeben, dass sie Sklaven sind. Und was passiert, wenn du also das Angebot der Freiheit Jesu bekommst? Was passiert dann? Dann wirst du vor eine Entscheidung gestellt. Deswegen merken wir immer wieder, wenn wir Menschen das Evangelium bringen, werden sie vor eine Entscheidung gestellt. Als ich 2009, 2010 habe ich ein 9-monatiges Bibelseminar besucht. Wir sind jede Woche an die Uni gegangen in Salzburg, haben dort Bücher ausgelegt, haben Umfragen gemacht mit den Studenten. Und eine Begebenheit war ganz interessant. Da habe ich auch jemanden angesprochen drauf. Dann sieht er so das Buch, das ich ihm anbiete. Soulsaver, nimmt es und schmeißt es auf den Boden. Hat sich dann selber danach, war es ihm dann doch ein bisschen arg, dass er ganz so heftig reagiert hatte. Aber du hast gemerkt, er hat sich sofort entschieden. Er hat nämlich schon damit zu tun gehabt. Er wurde mit dem Evangelium schon konfrontiert. Und er hat für sich die Entscheidung getroffen, ich will nichts damit zu tun haben. Und genauso ist es hier auch. Sie wollen keine Sklaven sein. Sie wollen nicht zugeben, dass sie es auch aus eigener Kraft nicht können. Und dann wird Jesus ihnen zum Anstoß, zum Stolperstein, zum Ärgernis. Fazit, dann muss er weg. Und es hat sich bis heute nicht geändert. Wenn du dieses Angebot der Freiheit durch Jesus nicht annimmst, dann muss Jesus weg. Wenn die Menschen in deinem Umfeld Jesus nicht annehmen, und das hat nicht unbedingt damit zu tun, ob sie dich selber annehmen. Da dürfen wir nicht verwechseln, wenn sie dich selber ablehnen, das kann auch mit anderen Dingen zusammenhängen, sondern wenn sie verstanden haben, Jesus Christus bietet ihnen Freiheit an. Und wenn sie das ablehnen, werden sie zwangsläufig zu Feinden Jesu. Dann wollen sie ihn ausrotten. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum? Und kommen dann zum zweiten Teil. Was meint eigentlich Jesus mit dieser Aussage? Und was bedeutet sie für uns? Wenn euch der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Meint Jesus damit, wir müssen nicht mehr atmen, wenn wir ihn haben? Nein, oder? Also ich muss noch atmen. Meint Jesus, du musst nicht mehr essen, wenn du ihn hast? Natürlich nicht. Denn er hat dich ja in dieser Abhängigkeit geschaffen. Er hat dich in dieser Schöpfungsordnung geschaffen. Das meint Jesus nicht, wenn er sagt, wenn euch der Sohn frei machen wird, seid ihr wirklich frei. Was hat uns der Kontext gezeigt? Und vielleicht auch deswegen am Anfang gleich im Kapitel 8 die Ehebrecherin. Sünde. Und wer kann dich davon frei machen? Ganz sicher meint Jesus, dass er dich von der Sklaverei der Sünde freikaufen kann. Das heißt also, wenn du von Herzen Jesus Christus vertraust, wenn du wirklich sagst, ich selber kann es nicht, Herr Jesus, ich brauche dich, mach du mich frei, dann macht er dich frei. Glaubst du das? Und wir dürfen sogar so weit gehen, Dass wir als sagen können, als Christen können wir immer noch sündigen. Jawohl. Aber eigentlich müssen wir nicht mehr sündigen. Ist ein bisschen hart, gell? Aber du bist nicht mehr in der Sklaverei der Sünde. Du kannst dich selber auch als Christ wieder zum Sklaven der Sünde machen, ja, es geht. Aber dann dienst du dem falschen Kriegsherrn. Aber Jesus kann dich freimachen, dass du nicht mehr sündigen musst. Jetzt rede ich hier nicht einem, wir werden perfekt, sondern Jesus selber sagt auch ganz klar, dass wir die Fußwaschung immer nötig haben, dass wir vom Laufen schmutzig werden. Aber Sklaverei bedeutet, ich bin etwas unterworfen, zwangsläufig und ich kann da nicht heraus. Nicht, es passiert mal das und das eine und dann ist man mal lieblos hier oder mal dort, was uns wieder leid tut, wo wir uns entschuldigen dafür, wo Gott Vergebung gibt und die Gemeinschaft ist wieder hergestellt, sondern es geht darum, bin ich Sklave? Und als Kind Gottes bist du nicht mehr Sklave. Ich mach's mal mit den 10 Geboten. Du brauchst keine anderen Götter und auch keine Bilder, vor denen du niederknien sollst. Du brauchst nichts, dem du dich abgöttisch zuwendest. Die modernen Götter sind Wohlstand, Auto, Karriere, Selbstverwirklichung. Das sind die modernen Götter, da knie ich nieder, den huldige ich. Die brauchst du nicht, weil dich der Sohn frei macht. Du musst den Namen Gottes nicht dazu benutzen, um andere unter Druck zu setzen und dir gefügig zu machen, um deine eigenen Ziele zu erreichen, den Namen Gottes missbrauchen. Du musst es nicht. Warum? Weil dich Jesus frei macht. Du musst nicht mehr 7 Tage durchrackern, um möglichst viel zu verdienen und möglichst erfolgreich zu sein. Du kannst den 7. Tag ganz Gott widmen. Du kannst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du musst sie nicht mehr verunehren. Du musst nicht töten. Wenn wir sagen, ja gut, habe ich ja eh nie vor. In Gedanken vielleicht manchmal doch. Du musst nicht Ehe brechen und eine andere Frau begehren. Oder einen anderen Mann. Du musst es nicht tun, weil dich Jesus frei macht. Du musst keine Steuern mehr hinterziehen. Stehlen. Irgendwas mitgehen lassen. Du musst nicht mehr. Warum? Weil dich Jesus frei macht. Du musst keinen anderen schlecht machen, hinten herumreden, falsch Zeugnis geben. Warum? Weil dich Jesus freigemacht hat. Du brauchst die Dinge nicht mehr, die anderen so wichtig sind. Du musst nicht mehr neidisch sein auf den anderen. Machen wir das nochmal konkret. Bisher war vielleicht für den einen oder anderen von euch auch Freiheit der Begriff, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Aber das ist keine Freiheit. Weil ich sage, oh, halt mal, ganz langsam. Ja. Sondern wahre Freiheit ist, ich brauche nichts. Ich muss nicht mehr das und das tun. Das ist Freiheit. Nicht, ich habe die Möglichkeiten, alles zu tun, sondern ich muss nichts mehr tun. Das ist Freiheit. Ziemliche Umkehr. Ich brauche nicht mehr das schönste iPhone, das beste Auto, das tollste Haus. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch gar nicht so wichtig, aber den tollen Mann oder die tolle Frau, die Kinder, sonst was. Ich muss nicht mehr neidisch sein auf meinen Nachbarn, der einen neuen A8 gerade in seiner Einfahrt stehen hat und damit herumprahlt. Ich kann ihm sogar den gönnen. Egal, ob er mit rechtmäßigen Mitteln erworben hat oder nicht. Das ist nämlich sein Problem, nicht meins. Ahnt ihr so ein bisschen, wie frei das macht? Weil was macht uns unfrei, wenn wir neidisch sind? Das macht uns total unfrei. Total. Da trüben sich die Gedanken ein und der andere wird zum Feind, zum hat er sicher nicht rechtmäßig gekriegt. Was hat er da wieder gemacht? Es macht unfrei, macht dich selber unattraktiv. Ich kann sogar auf mein Erbe verzichten. Und das mit einem lächelnden Auge. Gar nicht so einfach. Weil Unrecht zu erdulden tut immer weh, ja. Aber wenn dich Jesus frei macht, dann bist du wirklich frei. Und stell dir mal vor, der Feind schafft es nicht mehr, Bitterkeit in dein Herz zu bringen. Bitterkeit, die dich traurig macht, die dich beschwert, die dich niedergeschlagen macht. Der Feind schafft es nicht mehr. Warum? Weil dich Jesus frei gemacht hat. Das ist Freiheit. Möchtest du frei sein? Schon, gell? Der eine oder andere sagt aber, ja, aber sag mal, halt mal, komme ich dann nicht zu kurz? Dann hast du es noch nicht verstanden, wenn du diese Frage stellst. Weil du kommst gerade nicht zu kurz. Weil wenn dich Jesus frei macht, dann bist du wirklich frei. Frei zu lieben, frei zu geben. Frei aber auch zu haben. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt hier die Armut predigen und du musst dir bei allem überlegen, darf ich das überhaupt noch haben und habe ich jetzt einen Euro zu viel in meiner Tasche, vielleicht soll ich doch dem nächsten Bettler noch den Euro geben. Darum geht's nicht. Aber Jesus macht dich frei von deinem Geldbeutel. Du wirst zum Verwalter dessen, was er dir gibt. Ich habe eine schöne Anekdote mal gehört von jemandem, war, glaube ich, ein Landwirt, ein recht betuchter, aber gottesfürchtiger. Und die Leute haben ihn gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Du gibst und gibst und gibst und trotzdem wird es bei dir immer mehr. Und er hat dann so ganz souverän gesagt, du weißt du, das ist bei mir so. Ich habe eine Schaufel und schaufel vorne raus, was nur geht. Und Gott hat auch eine Schaufel und er schaufelt hinten rein, was nur geht, aber seine Schaufel ist größer als meine. Ist das schön, oder? Das ist frei sein. Frei sein zum Verzicht. Die Diakonissen, den Leitspruch der Diakonissen, die haben da ein bisschen was davon begriffen. Weil ihr Leitspruch ist, mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Das ist Freiheit. Nicht, dass ich dienen muss, sondern dass ich dienen darf. Gehen wir also nochmal zur Ausgangsfrage zurück. Gibt es absolute Freiheit? Nein. Wenn man unter absoluter Freiheit versteht, ich brauche gar nichts, ich bin von nichts abhängig, das ist falsch. Gibt es nicht. Wir sind in Abhängigkeit geschaffen. Wir sind sogar abhängig von Gemeinschaft. Weil uns Gott als Gemeinschaftswesen geschaffen hat. Wir sollen Gemeinschaft haben mit ihm und auch untereinander. Aber frei sein von Sünde bedeutet mehr, als nicht mehr in die Hölle zu kommen. Nicht mehr sich verantworten zu müssen vor dem großen weißen Thron. Das ist nicht alles. Wenn du darunter Freiheit verstehst, das ist nicht alles. Es ist nicht zur Mannschaft des Satans zu gehören. So ein Frontenwechsel, den wir ja vollziehen bei unserer Bekehrung. Es bedeutet, ich muss nicht mehr sündigen. Ich muss das Ziel, das Gott für mein Leben hat, nicht mehr verfehlen. Ich kann es treffen. Gottes Plan für mein Leben muss ich nicht mehr verpassen. Nein, ich kann ihn erfüllen. Warum? Weil er ihn in mir erfüllt. Ich muss nicht mehr meinem Egoismus versklavt sein. Und es trifft mich jeden Tag ganz neu. Ich habe 4 kleine Kinder. Glaubt mir, das ist meine Geduldsschule Nummer 1. Da denkst du, Menschenskinder, jetzt streiten sie schon wieder. Und du möchtest am liebsten mit Scheunendrescher reinschlagen. Durchatmen und überlegen, was möchte Gott mir dadurch zeigen? Was möchte er bei mir dadurch bewirken? Ich bin doch frei. Frei zu lernen, meine Lektion. Und dann das Richtige zu tun. Und da versage ich oft. Es ist nicht so, dass wir hier, die vorne stehen, die absoluten Überflieger sind. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da versagen wir manchmal sehr, sehr stark. Aber trotzdem berufe ich mich auf seinen Sieg. Auf das, was er mich frei gemacht hat. Und ich bin frei, dass die Früchte des Geistes in mir lebendig werden können, die wir in Galater 5, Vers 22 lesen. Welche gehören dazu? Zählen wir mal auf. Die Früchte des Geistes. Wie viele bekommt ihr zusammen? Ja?
Liebe.
Freude.
Geduld.
Geduld. Friede. Freundlichkeit, Enthaltsamkeit. Je nachdem, was für eine Übersetzung du hast, sind da unterschiedliche Begriffe benutzt. Gütigkeit, Treue. Frei dazu, dass das in mir Gestalt bekommen darf. Wenn du jetzt gemerkt hast, diese Freiheit, von der habe ich zwar schon einiges gehört, aber ich habe sie noch nicht wirklich erfasst. Dann bet einfach in deinem Herzen, wenn wir jetzt zusammen nochmal beten. Bet und leg das Jesus hin und sag, Herr Jesus, du sagst hier in deinem Wort, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei und ich möchte diese Freiheit haben. Dann bet ihn darum. Denn geh dran, es bedarf dessen, dass du weißt, ich bin Sklave. Sag ihm das. Gib das zu. Denn nur dann kann er dich frei machen. Vielleicht hast du die Freiheit auch schon gehabt, hast sie aber wieder dran gegeben. Warum auch immer. Du merkst, du bist wieder hier gebunden. Du bist wieder Sklave der Sünde geworden. In welchem Bereich auch immer. Da gibt es die verschiedensten Bereiche. Auch Pastoren können wieder Sklaven werden. Da gibt es viele traurige Geschichten. Wir müssen aufpassen, offen sein, ehrlich sein. Dann legt es Gott ganz neu hin. Herr Jesus, du hast mich frei gemacht. Schau mal, hier bin ich jetzt schon wieder Sklave geworden. Ich bin frei, weil du mich frei gemacht hast. Und das ergreife ich ganz neu. Dann legt es ihm hin und lass dich einladen zur Freiheit, die Jesus jedem schenken möchte. Wir beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir in Freiheit leben dürfen und dass das uns wirklich frei macht, weil du es bist, der uns frei macht. Nicht wir müssen selber uns frei machen, denn das können wir nicht, denn wir sind ja die Sklaven, die befreit werden müssen. O Herr, wir danken dir von Herzen, dass du uns zu dieser Freiheit berufen hast, dass du uns frei gemacht hast. Und Herr, so bete ich jetzt für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum sitzt. Durchleuchte unser aller Herzen und mach uns jetzt ganz klar aufs Neue, wo wir vielleicht noch gebunden sind, dass wir zugeben, jawohl doch, hier bin ich noch gebunden, im Stolz, am Hochmut, an Dinge, die mich an diese Welt binden. Und zeige uns jetzt ganz deutlich, du machst uns frei. Und dann lass uns danken für diese Freiheit, damit wir dich erheben und dich loben und ehren durch unser Leben. Denn wir wollen mit unserem Leben zeigen, dass es sich lohnt, dir zu gehören, weil du uns frei gemacht hast. Wir danken dir dafür.